Wenn äußere Krisen zunehmen, treten verborgene Haltungen ans Licht, Versprechen werden gebrochen, Warnungen ignoriert, Gottes Wort verworfen. Die Kapitel Jeremias, die kurz vor dem Fall Jerusalem spielen, zeichnen genau ein solches Bild, auf der einen Seite ein Volk, das sich verstockt von Jehova abwendet, auf der anderen Seite ein einzelner Prophet, der unter Druck und Gefahr unbeirrt für Jehova spricht. In dieser Spannung lernen wir sowohl die Ernsthaftigkeit unserer Sünde als auch die Treue Gottes kennen, der durch sein Wort zurechtweist, warnt und zugleich die wenigen tröstet, die bei ihm bleiben. Hartnäckige Sünde mitten im Gericht. Das Bild in den letzten Jahren Judas ist von einer eigentümlichen Spannung geprägt. Nebukadnezars Heer steht vor den Toren. Das Gericht Gottes ist nicht mehr nur Drohung, sondern greifbare Realität, und doch bleibt das Herz des Volkes unbewegt. Unter diesem Druck ruft der König einen Bund aus, der scheinbar eine Wende markiert. Die hebräischen Sklaven sollen freigelassen werden. Und es hörten alle Obersten und das ganze Volk, das den Bund eingegangen war, dass jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin als Freie entlassen sollte, ohne sie länger als Sklaven zu halten. Sie gehorchten und entließen. Für einen Moment spiegelt diese Entscheidung aufleuchtendes Bewusstsein, wir sind selbst aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt worden, Gott ist ein Gott der Befreiung, und sein Bund schließt die Freilassung der Brüder ein. Doch dieser Moment bleibt flüchtig, wie ein kurzer Aufriss der Erde, in dem kein Wurzelwerk ist. Wenn das Heer Babels sich vorübergehend zurückzieht, kehrt das Volk zu den alten Mustern zurück. Die Rücknahme der Freilassung entlarvt, wie tief die Verstockung reicht. Aber sie wandten sich um und holten die Sklaven und Sklavinnen zurück, die sie als Freie entlassen hatten, und unterjochten sie zu Sklaven und Sklavinnen. Nicht der äußere Druck der Belagerung, sondern das innere Gefälle des Herzens bestimmt ihr Handeln. Solange die Angst groß ist, sind sie bereit, das Wort Gottes ernst zu nehmen, sobald der Druck nachlässt, zeigt sich, was sie wirklich wollen. Die Sünde liegt nicht nur in der sozialen Ungerechtigkeit, sondern vor allem darin, dass sie den Bund Gottes zur Verhandlungsmasse ihrer eigenen Interessen machen. Gott erinnert sie daran, dass ihre Geschichte als Volk mit einer Befreiung begann, ich habe einen Bund mit euren Vätern geschlossen an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausführte. Die Bindung an diesen Gott der Befreiung bringt eine konkrete Konsequenz mit sich, der Bruder darf nicht dauerhaft versklavt werden. Gerade an dieser Stelle versagen sie. Dann sprach Jehova durch Jeremia, weil sie seinen Namen entweiht hatten, indem sie umkehrten und die Knechte wieder zurücknahmen, nicht auf ihn hörten, seinen Bund übertraten und die Worte des Bundes, den sie vor ihm geschlossen hatten, nicht hielten, rief er über sie Freiheit aus, zum Schwert, zur Pest und zum Hunger. Er würde sie zum Schrecken für alle Königreiche der Erde machen, indem er sie, die Fürsten, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk, in die Hand ihrer Feinde gab, die ihnen nach dem Leben trachteten, und ihre Leichname würden den Vögeln und den Tieren zur Speise werden. Darum deutet Jehova ihr Verhalten nicht nur als moralischen Fehltritt, sondern als Entweihung seines Namens. Sie haben öffentlich vor ihm einen Bund geschlossen, im Haus, über dem sein Name ausgerufen ist, und sich dann umgewandt, als ginge es nur um ein taktisches Manöver. Aber habt ihr euch umgewandt und meinen Namen entweiht? In diesem Umwenden liegt der Kern der Hartnäckigkeit, sie hören, sie erkennen, sie reagieren sogar äußerlich, und zerbrechen doch die Worte des Bundes, weil sie die eigene Sicherheit höher achten als die Ehre Gottes. Darauf antwortet Gott mit einer bitteren Umkehrung, siehe, so rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der Herr, für das Schwert, für die Pest und für den Hunger und mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde. Sie haben ihren Brüdern Freiheit verweigert, darum werden sie einer anderen Freiheit preisgegeben, der Freiheit der zerstörenden Mächte, sie zu verschlingen. Das Gericht trifft nicht nur Einzelne, sondern durchzieht alle Ebenen, Zedekia aber, den König von Juda, und seine Obersten werde ich in die Hand ihrer Feinde geben. Die Städte Judas werden zu einer Öde ohne Bewohner. So zeigt sich, wie zerstörerisch hartnäckige Sünde ist, sie beschränkt sich nicht auf einen Punkt, sondern frisst sich durch Beziehungen, Institutionen, Strukturen, sie macht das Land leer, weil sie das Herz leer gemacht hat. Gerade diese Schärfe des Gerichts trägt eine ernste Gnade in sich. Sie demaskiert die Illusion, dass äußere Reformen genügen könnten, solange das Herz sich nicht wirklich von Gott erfassen lässt. Sie macht deutlich, dass Gottes Bund nicht eine Ansammlung religiöser Verpflichtungen ist, die man nach Bedarf wieder abstreifen kann, sondern Ausdruck seiner heiligen Treue, die unser Herz zur Antwort ruft. Wo ein Mensch sich in dieser Geschichte selbst wiedererkennt, in halbherzigen Versprechen, in plötzlichen Umwendungen, wenn der Druck nachlässt, dort wird das Gericht zum Spiegel, der nicht nur anklagt, sondern zur Umkehr einlädt. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd zu wissen, Gott sieht nicht nur den Rückfall, er sieht auch jeden Schritt der Aufrichtigkeit. Wo ein Herz sich wirklich dem Bund seiner Gnade öffnet, da gewinnt die zerstörerische Macht der Hartnäckigkeit nicht das letzte Wort. Und es hörten alle Obersten und das ganze Volk, das den Bund eingegangen war, dass jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin als Freie entlassen sollte, ohne sie länger als Sklaven zu halten. Sie gehorchten und entließen. Aber sie wandten sich um und holten die Sklaven und Sklavinnen zurück, die sie als Freie entlassen hatten, und unterjochten sie zu Sklaven und Sklavinnen. Die Geschichte Judas kurz vor dem Fall Jerusalems stellt die entschiedene Frage nach der inneren Richtung des Herzens. Nicht die Intensität äußerer Bedrohungen, sondern die Treue zu Gottes Bund entscheidet über den Weg eines Menschen. Hartnäckige Sünde vergrößert das Gericht, weil sie das Licht, das Gott gegeben hat, verachtet. Doch im Angesicht dieses ernsten Bildes bleibt die Tür zu einer anderen Freiheit offen, wer sich dem Gott der Befreiung wirklich anvertraut, erlebt, dass er nicht zur Freiheit des Schwertes, sondern zur Freiheit seiner Gnade freigibt. Die Konsequenz dieser Einsicht ist eine stille, aber tiefe Neuausrichtung, weg von taktischen Zugeständnissen an Gott, hin zu einem Leben, das seine Treue höher achtet als die eigene Sicherheit. Gehorsam im Kleinen, Gottes Anerkennung im Verborgenen. Mitten in die große Erzählung von Abfall und Gericht stellt Gott eine kleine Geschichte, fast wie ein Seitenbild im Schatten des Tempels, das Haus der Rechabiter. Jeremia wird beauftragt, diese Familie in eine der Kammern des Hauses des Herrn zu führen und ihnen Wein vorzusetzen. Auf den ersten Blick scheint es ein einfacher Test zu sein, doch die Antwort der Rechabiter öffnet einen tiefen Einblick in das Wesen von Treue. Sie sagen, unser Vater Jonadab hat uns geboten, keinen Wein zu trinken, keine Häuser zu bauen, keine Felder zu bebauen, sondern in Zelten zu wohnen, und wir haben auf ihn gehört. So gehorchten wir der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, in allem, was er uns geboten hat. Es ist kein göttliches Gebot, das sie hier befolgen, sondern eine väterliche Weisung, die ihr Leben schlicht, beweglich und fremd in der Welt hält. Gerade diese unspektakuläre, alltägliche Konsequenz macht ihren Gehorsam bemerkenswert. Sie wollten ihn jedoch nicht trinken, weil ihr Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, ihnen geboten hatte, keinen Wein zu trinken, kein Haus zu bauen, keinen Samen zu säen und keinen Weinberg zu pflanzen, sondern alle ihre Tage in Zelten zu wohnen. Darauf sandte Jehova Jeremia zu den Einwohnern Jerusalems, um ihnen zu sagen, dass die Rechabiter dem Gebot ihres Vaters gehorcht hatten, die Einwohner Jerusalems aber nicht auf ihn gehört hatten. Gott selbst legt diese Szene aus. Er sagt zu Jeremia, er solle den Einwohnern Jerusalems vorhalten, dass die Rechabiter dem Wort ihres menschlichen Vaters gehorcht haben, während Juda sich dem Wort des lebendigen Gottes verweigert. Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, der seinen Söhnen geboten hat, keinen Wein zu trinken, werden gehalten, sie trinken ihn bis auf diesen Tag nicht, denn sie gehorchen dem Gebot ihres Vaters. Ich aber habe unablässig zu euch geredet, und ihr habt nicht auf mich gehört. Der Kontrast könnte kaum schärfer sein, auf der einen Seite ein kleines Haus, das über Generationen eine einfache Weisung ward, auf der anderen Seite ein ganzes Volk, das trotz Propheten, trotz wiederholter Mahnungen, trotz gnädiger Aufschübe nicht hören will. Aus der Perspektive der Weltgeschichte ist das Haus Rechabs unbedeutend, keine Krone, keine Macht, kein Glanz. Aus der Perspektive Gottes wird es zu einem Spiegel, der Stadt Gottes ihre eigene Unbeständigkeit vor Augen hält. Am Ende dieser Begegnung spricht Gott eine erstaunliche Verheißung. Über Juda steht das Gericht fest, aber über Jonadabs Haus heißt es, darum, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn Rechabs, nie an einem Mann fehlen, der vor mir steht. Treue im Kleinen, verborgen vor der großen Öffentlichkeit, bekommt bei Gott ein bleibendes Gewicht. Vor Gott stehen, das ist eine Würde, die nicht von Ämtern, sondern von innerer Ausrichtung herrührt. Die Rechabiter sind kein Idealbild äußerer Askese, sondern ein Hinweis darauf, dass Gott die stille, unspektakuläre Beständigkeit schätzt. Während um sie herum Bündnisse gebrochen, Gelübde vergessen und Gebote relativiert werden, bleiben sie bei dem, was ihnen anvertraut wurde. In dieser Verheißung klingt eine leise Ermutigung für alle, deren Glaubensweg äußerlich wenig Eindruck macht. Gott setzt seine Maßstäbe nicht nach der Lautstärke oder Sichtbarkeit eines Lebens, sondern nach der Tiefe der Treue. Wo ein Mensch sich unter seinem Wort innerlich festmachen lässt, wo er kleine Weisungen nicht beiseite schiebt, nur weil sie unscheinbar erscheinen, da entsteht etwas, das Bestand hat, selbst wenn die große Umgebung ins Gericht geht. Es ist eine stille, aber starke Hoffnung, vor den Augen Gottes ist kein geliebter Gehorsam verlorene Mühe, er schreibt ihn in seine Geschichte ein, auch wenn die Welt kaum Notiz davon nimmt. So gehorchten wir der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, in allem, was er uns geboten hat, keinen Wein zu trinken unser Leben lang, wir, unsere Frauen, unsere Söhne und unsere Töchter, und Häuser nicht zu bauen, um darin zu wohnen, und keinen Weinberg und keinen Acker und keinen Samen zu haben. Wir wohnten vielmehr in Zelten und gehorchten und taten nach allem, was unser Vater Jonadab uns geboten hatte. Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, der seinen Söhnen geboten hat, keinen Wein zu trinken, werden gehalten, sie trinken ihn bis auf diesen Tag nicht, denn sie gehorchen dem Gebot ihres Vaters. Ich aber habe unablässig zu euch geredet, und ihr habt nicht auf mich gehört. Das Beispiel der Rechabiter öffnet den Blick für eine andere Wahrnehmung von Bedeutung. In einer Welt, die das Spektakuläre und Sichtbare hoch bewertet, zeigt Gott ein Haus, das ihn durch schlichte Konsequenz ehrt. Die Treue zu einem empfangenen Wort, die Bereitschaft, auch unscheinbare Wege zu gehen, wird von ihm nicht übersehen, sondern in eine bleibende Verheißung eingebettet. Daraus wächst eine stille Ermutigung, vor Gott zählt nicht, wie auffällig ein Leben wirkt, sondern ob es von verlässlicher Gottesfurcht durchzogen ist. Wer in dieser Weise beständig bleibt, steht, oft unbemerkt, in einem tiefen Kontrast zu einer Umgebung, die seine Stimme überhört, und erfährt doch, Gott knüpft seine Zusage an solche Treue und lässt sie nicht ins Leere gehen. Jeremias Standfestigkeit und Gottes Trost im Dienst des Wortes. Neben der Hartnäckigkeit des Volkes und der stillen Treue eines kleinen Hauses steht Jeremia selbst, der inmitten dieser Spannungen das Wort Gottes trägt. In den Tagen Jojakims befiehlt Gott, alle Worte, die über Israel, Juda und die Nationen gesprochen wurden, auf eine Rolle zu schreiben. Jeremia diktiert, Baruch schreibt, und der nächste Schritt ist nicht eine politische Beratung, sondern eine öffentliche Lesung im Haus des Herrn. So geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast, die Worte des Herrn, vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn. Hinter dieser Szene steht eine leise Hoffnung, vielleicht wird das Hören des Wortes die Herzen bewegen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder, und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Der Dienst des Wortes ist hier kein abstraktes Predigtamt, sondern ein existenzieller Ruf, der die Möglichkeit einer Wende offenhält. Das Wort Jehovas geschah zu Baruch durch den Propheten Jeremia, du hast gesagt, weh mir. Denn Jehova hat meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt, ich bin müde von meinem Seufzen und habe keine Ruhe gefunden. Da sprach Jehova weiter, siehe, was ich gebaut habe, bin ich im Begriff niederzureißen, und was ich gepflanzt habe, bin ich im Begriff auszureißen, ja dieses ganze Land. Und du suchst große Dinge für dich? Suche sie nicht. Denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht Jehova, aber ich werde dir dein Leben zur Beute geben an allen Orten, wohin du gehen magst. Die Reaktion des Königs auf diesen Ruf zeigt eine andere Form der Verstockung, nicht heimliche Untreue, sondern offene Verachtung. Baruch liest, die Fürsten hören und erschrecken, doch als die Rolle zu Jojakim gebracht wird, geschieht etwas Schockierendes. Während ihm vorgelesen wird, schneidet der König mit einem Messer jeweils eine Spalte ab und wirft sie ins Kohlenbecken, bis die ganze Rolle im Feuer verbrannt war. Und der König und alle seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. So wie zuvor das Volk die Befreiung der Sklaven zurückgenommen hat, so versucht der König nun, das Wort selbst aus der Welt zu schaffen. Doch hier zeigt sich, wie fest Gott zu seinem Wort steht, er gebietet Jeremia, eine neue Rolle zu nehmen. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn des Neria. Und er schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das Jojakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte wie diese hinzugefügt. Das Feuer des Königs verzehrt das Material, aber es erreicht nicht die Quelle. Gottes Wort ist nicht von der Stimmung der Mächtigen abhängig, es bleibt und wächst gerade dort, wo man es zu zerstören versucht. Diese äußere Standfestigkeit des Wortes korrespondiert mit der inneren Erschütterung derer, die ihm dienen. Baruch, der Schreiber, durch den all dies ging, lässt seine Müdigkeit und Überforderung vor Gott aufbrechen, du hast gesagt, weh mir. Denn der Herr hat Kummer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Ich bin müde von meinem Seufzen, und Ruhe finde ich nicht. Der Dienst an einem Wort, das abgelehnt, verspottet oder verbrannt wird, bleibt nicht ohne Spuren in der Seele. Gott nimmt diesen Schrei ernst und antwortet nicht mit bloßer Moral, sondern mit einer nüchternen, zugleich tröstenden Perspektive. Er kündigt an, was er mit dem Land tun wird, abbrechen, ausreißen, Gericht über alles Fleisch bringen, und richtet dann das Wort persönlich an Baruch, und du suchst große Dinge für dich? Suche sie nicht. Denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht der Herr, aber ich werde dir dein Leben zur Beute geben an allen Orten, wohin du gehen magst. Gott nimmt Baruch aus dem Vergleich mit äußeren Erfolgen heraus und bindet ihn an eine tiefer reichende Zusage, dein Leben ist mir nicht gleichgültig, mitten im allgemeinen Gericht will ich dich bewahren. Damit wird ein Geheimnis des Dienstes am Wort sichtbar, die äußere Geschichte kann von Widerspruch, Rückschlägen und sichtbaren Niederlagen geprägt sein, und doch bleibt der, der im Auftrag Gottes spricht, in einer persönlichen Beziehung der Bewahrung. Jeremias und Baruchs Festigkeit speist sich nicht aus innerer Härte, sondern aus der Gewissheit, dass Gott selbst hinter seinem Wort und hinter seinem Diener steht. Aus dieser Gewissheit wächst eine stille, widerständige Hoffnung, auch wenn Menschen das Wort verwerfen, es abschneiden und ins Feuer werfen, wird Gott es neu aufrichten, und er wird die, die ihm darin treu sind, nicht verlassen. So geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast. Die Worte des Herrn, vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens. Auch sollst du sie vor den Ohren aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder, und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Und der König und alle seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Jeremias Dienst macht deutlich, dass Treue zum Wort Gottes kein geradliniger Weg von Erfolg zu Erfolg ist. Wer sich in diese Linie stellen lässt, begegnet Ablehnung, Ermüdung und manchmal der Sehnsucht nach sichtbarem Durchbruch. Doch gerade dort, wo das Wort scheinbar unterliegt, bezeugt Gott seine Beständigkeit, er lässt es neu geschrieben werden, er fügt hinzu, was Menschen vernichten wollen, und er spricht in die Erschöpfung derer hinein, die ihm dienen. Die Zusage an Baruch, sein Leben als Beute zu bewahren, ist ein leiser, aber starker Trost. Gottes Anerkennung misst sich nicht an äußerer Wirkung, sondern an der Verbundenheit mit seinem Auftrag. Wer in dieser Verbundenheit bleibt, erfährt inmitten eines wankenden Umfeldes eine andere Art von Sicherheit, nicht die Abwesenheit von Not, sondern die Gegenwart dessen, der sein Wort trägt und die seinen durchträgt. Herr Jehova, du siehst, wie leicht unsere Herzen hart werden und wie schnell wir Versprechen brechen, wenn der Druck nachlässt. Vergib uns unsere Hartnäckigkeit und schenke uns ein weiches, hörendes Herz, das sich von deinem Wort korrigieren lässt und in deinem Bund bleibt. Stärke in uns einen Geist wie bei Jeremia, der auch in Ablehnung und Gefahr an deinem Reden festhält, und forme in uns eine stille Treue wie bei den Reschabitern, die dir Ehre macht, selbst wenn die Mehrheit einen anderen Weg geht. Inmitten aller Erschütterungen bewahre unser Leben in deiner Hand, richte unsere Hoffnung allein auf dich aus und lass dein lebendiges Wort uns durch Gericht und Not hindurchtragen. So vertrauen wir uns deiner Gnade an und erwarten deine bewahrende Treue über unserem Weg. Amen.